Fragst du dich schon mal, was du heute tun kannst, um in 5 oder 10 Jahren noch auf dem Markt zu existieren? Die Zeiten verändern die Herausforderungen so rasant, kaum jemand fühlt sich nicht mal überfordert. Mein heutiger Gast ist Trend- und Zukunftsforscherin Andrea Gruder, nicht das erste Mal bei uns. Und sie wird dir heute, so hoffe ich zumindest, die Angst vor der Zukunft nehmen. Ist es dein Ziel, deine Marke durch Marketingmaßnahmen von anderen im Markt zu differenzieren, deine Preise durchzusetzen und zum begehrtesten Dienstleister für deine Wunschzielgruppe zu werden? Der Prozess, dieses Ziel zu erreichen, heißt Branding. Mit dem Image Sales System, was du hier Folge für Folge kennenlernst, findest du kompetente Unterstützung bei diesem Prozess. Ich bin Carmen Brabletz, dein Branding Guide. Auf geht's! Kennst du schon mein neues Buch, Der Branding Guide? Ab sofort bei mir auf der Webseite vorbestellbar. Es ist das Markenkompendium für alle, die vom Verkäufer der eigenen Dienstleistung zur Dienstleistung Marke werden wollen. Du erhältst Einblick in alle notwendigen Schlüsselkompetenzen, die ein Dienstleister beherrschen und umsetzen muss, um sich als eine umsatzstabile, rentable und vor allen Dingen krisensichere Marke behaupten zu können. Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Herzlich willkommen, meine liebe Andrea.
Hallo, hallo Carmen. Ich freue mich total, wieder hier zu sein.
Ja, du bist die erste Wiederholungstäterin. Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass du da bist. Genau. Es ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass ich so lange den Podcast habe liegen lassen. Von daher, ich gebe jetzt wieder Gas, bin ja 2-mal die Woche online und freue mich sehr, dich dann auch wieder dabei zu haben. Wir teilen ja gerade ein gemeinsames Schicksal. Wir haben gerade ein neues Buch auf den Markt gebracht und noch ein bisschen früher als ich. Von daher bin ich gerade gleich sehr gespannt darauf, dass wir darüber uns ein bisschen austauschen. Doch du hast ja eine andere Aufgabe. Du bist jemand, der Menschen wie mir und Kunden, die ich betreue, sprich Unternehmern, so ein bisschen den Ausblick in die Zukunft eröffnet, was wir denn tun müssen, um überhaupt noch am Markt erfolgreich zu sein. Machst in dem Bereich sehr, sehr viel. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, um unseren Zuhörern, die ja hauptsächlich im Dienstleistungssektor unterwegs sind, so ein bisschen ein Schlüsselloch, Guckloch-Moment durchs Schlüsselloch zu gewähren, wie denn die Zukunft vielleicht so aussehen könnte. Vielleicht mal die Frage an dich, was sind so die größten Herausforderungen, die deine Kunden aktuell haben oder mit denen die zu dir kommen?
Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass alles so schnell gerade geht. Kaum hat man sich für irgendwas entschieden, hat man nach kurzer Zeit das Gefühl, dass es schon nicht mehr aktuell ist. Und es gibt auch so viele Möglichkeiten gerade. Und das, glaube ich, verwirrt die Leute am meisten. Für was soll ich mich entscheiden? Und dann auch, habe ich mich fürs Richtige entschieden? Und wow, ist es überhaupt noch aktuell? Kaum habe ich mich entschieden.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Weil das ist ja genau das, was Angst ja ausmacht, ist ja die Unsicherheit. Ja. Also nicht nur für die Entscheidung, sondern was kommt als nächstes? Ja, wir haben ja 3 Jahre hin und her mit, kann ich jetzt nächste Woche auf eine Messe gehen oder nicht hinter uns? Und gefühlt ist diese Unsicherheit ja überhaupt gar nicht weg. Also es kommt ja immer wieder irgendwas Neues, was von dem einen oder anderen vielleicht mehr aufgebauscht wird, als es ist oder einem mehr Angst macht, als es eigentlich notwendig ist. Wie gehst du damit um? Was ist so dein strategischer Ansatz, um die Unternehmer abzuholen und, sag mal, stabil in die Zukunft zu begleiten?
Ich glaube, man muss eine bestimmte Haltung entwickeln. Und wenn wir zurückschauen, haben Führungskräfte früher oft Entscheidungen getroffen und die waren dann für 4, 5 oder 8 Jahre gültig. Also sei es, ob wir irgendwas umbauen, sei es eine neue Struktur, sei es eine neue Vision. Und man muss einfach verstehen, dass diese Abstände einfach kürzer geworden sind. Und je nachdem, in welchem Bereich du arbeitest, geht das rasend schnell aktuell. Und es hat immer was damit zu tun, wenn sich das Wissen auf der Erde verdoppelt. Also immer, wenn eine Wissensverdoppelung in einer bestimmten Branche ist, verändert sich eigentlich das ganze System. Und zum Beispiel in der Medizin haben wir eine Wissensverdoppelung aktuell alle 75 Tage. In der IT-Branche ist die Wissensverdoppelung stündlich weltweit. Und bei den im Durchschnitt in allen anderen Branchen ungefähr 3 bis 5 Jahre, je nachdem, wo du arbeitest. Und das einfach zu wissen, dass egal für was ich mich entscheide, es ist eh nicht für ewig. Und es kann sein, wenn ich mich für etwas entschieden habe, zum Beispiel einen Umbauprozess oder eine Umstrukturierung, die über 3 bis 5 Jahre geht, dass ich mich während des Prozesses fragen muss, oh, es kann sein, dass wir wieder nachkorrigieren müssen, dass wir wieder ein bisschen einen anderen Weg einschlagen müssen. Und diese Flexibilität muss man einfach haben. Und das berühmte Learn to Unlearn, was in aller Munde ist gerade, heißt eben auch, dass wir das bei Strategien anwenden müssen und bei Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und das ist natürlich ungewöhnlich und fordert natürlich eine maximale Flexibilität im Kopf der Menschen.
Heißt das dann aber auch, dass Unternehmer einfach per se keine Entscheidung mehr treffen wollen, weil die ist ja sowieso in ein paar Tagen überholt oder Stunden ja teilweise, je nachdem, in welchem Bereich wir sind?
Du, da ist eine große Unsicherheit da. Also das Business einfach in vielen Bereichen komplett anders funktioniert als vorher. Also Marketing sieht vor 10 Jahren, vor 5 Jahren und jetzt. Also wer hätte gedacht, dass TikTok ein Breitenmedium im Marketing für fast alle Branchen wird? Da haben vor 4, 5 Jahren die Leute noch gedacht, das ist was für Kids zum Entertainment. Mittlerweile weiß man, das ist schon ein bedeutendes Tool auch beim Recruiting oder um generell überhaupt eine Wahrnehmung zu haben in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext. Und das sind alles Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Und der Schlüssel ist eigentlich, dass man sich selbst permanent updatet. Und wenn man sich aber nur auf Beratende verlässt, kann es sein, dass deine Beratende vielleicht selbst gar nicht abgedatet sind und du weißt es gar nicht.
Das ist auch ein spannender Punkt. Also vielleicht gehen wir nochmal kurz zu dem Thema zurück. So dieses klassische Vorplan 3 bis 5, 5 bis 10 Jahre, habe ich ja im Vorspann auch gesagt. Ist das überhaupt noch realistisch? Also sollte man so lange vorausplanen oder macht das überhaupt gar keinen Sinn mehr aus deiner Perspektive heraus?
Also 3 Jahre macht immer Sinn. Dann, weil das ist so der Zeitpunkt, wo man sagt, da kann man relativ stabil Entscheidungen treffen. Aber wenn man zum Beispiel in Bereichen unterwegs ist, die hochsensibel sind, zum Beispiel was Ästhetik angeht, Interior Design oder so, da würde ich sagen, ja, so alle 1,5 bis 2 Jahre überprüfen, ist das, was ich mache, wirklich so neutral oder so interessant, dass ich es in 3 bis 5 Jahren wieder überwerfen kann. Und die Thematik, die die meisten ja haben, zum Beispiel wenn es um Interior Design geht, dass sie so teuer investieren, dass sie sich gar nicht trauen, irgendwie in 3 Jahren alles in die Tonne zu kloppen. Und das ist eigentlich in allen Systemen, dass wir eigentlich, weil wir aus einem System der Stabilität kommen, glauben, wir können so hoch investieren, das ist dann so solide, dass es 10 Jahre hält. Und wenn du aber für das Invest so wahnsinnig viel Geld ausgibst, muss es sich alles, was du machst, muss ich in 3 Jahren refinanziert haben. Und das ist eine andere Herangehensweise an sehr viele Dinge. Und das muss man einfach im Kopf haben.
Bedeutet das, ich muss zukünftig schauen, dass die Investitionen eben nicht so groß sind oder dass ich einen schnelleren Weg finden muss, um sie zu amortisieren? Oder kann man das so pauschal sagen?
Beides.
Also es ist eine Mischung aus beidem.
Ist eine Mischung. Wenn man zum Beispiel in der Digitalisierung investiert und man hat ein wahnsinniges Gap, kann wirklich sein, dass am Anfang die Investition wahnsinnig groß ist. Man darf sich aber nicht so verlieben, dass man denkt, das ist jetzt nicht wichtig, dass ich vielleicht in 3 Jahren nochmal ein Reset brauche oder andere Dinge brauche. Und dass sich viele Menschen in zum Beispiel in sowas wie IT gar nicht so gut auskennen, sind sie wahnsinnig unsicher und investieren viel zu spät oder fangen viel zu spät an, überhaupt zu investieren, weil sie getrieben sind von Ängsten. Und das muss man eigentlich überwinden.
Jetzt hast du gerade den Berater angesprochen, der ja vielleicht auch gar nicht so weit ist, wie man das bräuchte. Wie kann ich als Unternehmer, der sowieso schon überfordert ist, erstmal überhaupt einen richtigen Berater zu finden, der nicht nur Makulatur ist, sondern wirklich auch kann, was er verspricht? Das ist ja die eine Herausforderung im Markt mittlerweile. Ja, ich erlebe Marketing-Klamotten, wo ich da echt Schocks bei kriege teilweise. Ja, und zum einen das und zum anderen dann auch noch, dass derjenige eben nicht Methoden von vor 10 Jahren verwendet, sondern Methoden von Hinblick auf, was könnte in 10 Jahren funktionieren oder ein Fit machen eben für die Entwicklung in der Zukunft. Hast du da einen Tipp, wie ein Unternehmer das überhaupt rausfindet, was für Fragen er stellen muss?
Ja, also immer mehrere Leute fragen, also nicht nur bei meinem Kollegen, der hat einen Berater oder eine Beraterin, bei denen funktioniert super, den nehme ich auch. Also weil nur weil es in dem einen Unternehmen gut klappt, heißt nicht, dass es bei mir auch klappt. Und immer mehrere Leute gleichzeitig fragen. Und was ich mir mein Leben lang immer vorgenommen habe, war immer von den Besten lernen. Und die meisten sind halt so Sparfüchse.
Ja.
Die denken, ich muss jetzt investieren in Social Media Marketing oder ich muss investieren in dem oder dem Bereich. Und das Erste, was die denken, ich muss erstmal sparen. Und es darf nicht viel kosten. Und das ist natürlich Quatsch. Und so auch so Dinge wie, meine Homepage macht jetzt die Cousine von der Freundin vom Schwager und das Ganze kostet nur 500 €. Mhm. Oder so Ideen wie, ich habe dann eine Studentin oder einen Student und die haben gerade studiert, die sind total fresh. Das heißt aber nicht, dass sie, die haben vielleicht die Techniken verstehen, aber den Markt nicht und die Systeme. Und deshalb finde ich immer, dass man bei 3-4 Leuten sich informieren soll und ruhig auch in die hochpreisigen Segmenten reingehen, um einfach um das Feedback zu bekommen, was würde ich denn bekommen, wenn ich so wahnsinnig viel Geld ausgeben würde und sich dann erst fragen, ob ich es mir leisten kann. Also immer erst das Beste suchen und mit den Besten in Kontakt treten. Und wenn man dann merkt, wow, das ist way über mein Budget, dann weiß ich aber, was ich von den anderen einfordern kann. Und ich merke halt immer, dass bei so vielen Unternehmern und Unternehmerinnen so eine Krämerseele schläft. Mhm. Und das finde ich eigentlich viel schlimmer, dass wenn man investiert, man einfach zu geizig ist, es gleich richtig zu machen.
Ja, es heißt ja nicht umsonst, wenn man billig investiert, investiert man doppelt.
Ja.
Also ich habe das bei so vielen gerade im Podcast-Bereich. Ich habe ja, da haben wir uns, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, eine Podcast-Media ja aufgebaut, also eine Produktionsfirma in dem Bereich. Und das lief die ersten Jahre total toll. So, ich sage jetzt so mit Ende der Pandemie und jetzt auch so die letzten anderthalb Jahre merke ich auch so, dieser Trend geht, ja, nee, das können wir alleine. Das geht schon, ne? Auch große Unternehmen. Genau. Ich habe jetzt mit einer Optikerkette 113 Filialen in Deutschland, also wirklich nicht klein, der sagt, ja, nee, also Produktion machen wir selber, dann stelle ich mir O-Ton in Mäuschen von, die gerade frisch von der Marketingakademie irgendwie kommt oder von der Uni, die macht das dann mal eben. Und ich denke, ja. Okay, mal eben, ne, wie du sagtest, kein Know-how dahinter, keine Ahnung, wie Zusammenhänge sind, worauf man auch mal inhaltlich achten soll oder ähnliches. Und das sind dann Projekte, die teuer investiert eingekauft werden, aber krepieren, weil sie halt überhaupt keinen Return on Investment bringen und auch noch Ressourcen verschlingen. Also im Endeffekt doppelt so teuer sind, wie
es ist. Und vor allem die Menschen völlig überfordern.
Ja,
also, man verkauft den Menschen das als Chance, sagt, hey, du hast die große Chance bei uns. Es wird ein irrer Leistungsdruck aufgebaut.
Ja,
und den Menschen fehlt vorne und hinten das Handwerk dafür. Und das ist eigentlich unfair auch noch, weil beide Seiten sind unglücklich dann.
Dazu hast du das wunderbare Überleitung auch zu deinem Buch ja aktuell in Werk draußen, Character Proof, welchen Charakter man als Führungskraft haben sollte. Ja, also gerade diejenigen, die fürs Einstellen beziehungsweise für solche Entscheidungen verantwortlich sind. Was gibst du denen mit auf den Weg, wie sie sich, also welcher Charakter oder welche Haltung, ist es ja am Ende des Tages ja wahrscheinlich eher, wird überleben beziehungsweise ein Unternehmen weiterhin in Erfolg bringen?
Nee, es geht wirklich nicht um Haltung, es geht wirklich um Charakter.
Okay.
Und die Frage ist, also wir verlangen ja viel von unseren Teams, dass sie sich verändern sollen. Und unsere Mitarbeitenden sollen sich permanent an neuen Situationen anpassen. Aber wir Führungskräfte sind oft in Situationen, da geht's uns so gut, wir sind in so einer Komfortzone, wir müssen das nicht machen. Und was sich halt prinzipiell verändert hat, ist, dass Mitarbeitende nicht nur schauen, was bringt mir das Unternehmen, sondern auch, mit welchen Menschen arbeite ich eigentlich im Alltag zusammen. Sind das die richtigen Menschen? Und da habe ich mir halt 5 Charaktereigenschaften angeguckt, die im Führungskontext in den letzten Jahren einfach nicht so bedeutend war. Ist zum Beispiel die Charaktereigenschaft Humor. Dann geht es um Großzügigkeit, um Geduld, um Regenerationsfähigkeit, um solche Dinge. Und die sind wahnsinnig wichtig geworden. Und Charakter ist nichts, was fest ist. Also viele sagen immer, ich bin halt so. Nein, bist du nicht. Also Charakter ist wirklich etwas, was sich permanent verändern kann. Wir sind, wenn wir auf die Welt kommen, mit so einer Grundpersönlichkeit ausgestattet. Aber den Charakter können wir verändern und Charaktereigenschaften. Und das ist eben neu. Und Mut ist zum Beispiel etwas, was wir sehr viel im Alltag von unseren Mitarbeitenden einfordern. Die sollen sich eben ständig mit neuen Dingen beschäftigen. Aber wir selbst sind vielleicht gar nicht so mutig, wie wir glauben, weil es eben auch niemand in Frage stellt, wenn du in der Pyramide ganz oben bist.
Sehr interessant, weckt gerade auch so Ideen in mir. Was glaubst du denn, was so... Also wir haben ja früher nur so die beiden kooperative oder autoritärer Führungsstil gehabt. Ne? Dazwischen gab es ja eigentlich kaum irgendwas Großartiges. Wie sieht's denn in der Zukunft aus? Also gerade so auch mit Homeoffice-Arbeitsplätzen, wo man eben nicht jeden Tag sich in die Augen gucken kann, zumindest live.
Also langfristig kommst du um die Thematik New Work einfach nicht rum. Und die Idee von New Work ist ja, dass Menschen befähigt werden, selbst Entscheidungen zu treffen und mutig zu sein und unternehmerisch zu denken. Und da ist halt die Haltung der Führungskraft schon richtig. Also ich nenne die Führungskräfte der Zukunft, nenne ich zum Beispiel lieber Mentorin und Mentorinnen. Mhm. Weil das die Haltung eine andere ist. Eine Führungskraft geht immer voran und sagt, was man tun muss. Mhm. Aber eine Mentorin oder ein Mentor unterstützt Menschen, dass sie groß und stark werden können, dass sie mutig selbst Entscheidungen treffen können und die Freiheit haben, diese Entscheidungen auch umzusetzen. Und da geht's langfristig hin. Also dass Führungskräfte eher moderativ unterwegs sind und die einzelnen Teams moderieren, unterstützen und Leitplanken setzen rechts und links, aber dass der Rest aus den Teams selbst kommt. Und da ist natürlich ein riesengroßes Thema, den Mut haben, loszulassen und den Mut haben, deine Mitarbeitende, vielleicht Entscheidende, wirklich Themen selbst entscheiden zu lassen. Führungskräfte neigen dazu, Mitarbeitenden dann Dinge entscheiden zu lassen, wenn es nicht wirklich wehtut. Und wenn es nicht wirklich brisant ist, also so wie Sachen, ihr dürft mal entscheiden, wie der Aufenthaltsraum, welche Farbe der jetzt hat und ihr dürft mal entscheiden, ob wir jetzt keine Ahnung, welche Art von Firmenfeier wir im Sommer machen, aber
die Entscheidungen Banalitäten wie, mehr, ne?
Genau, also keine Ahnung, wie gestalten wir den Lohn in den nächsten Jahren, investieren wir eher in einem Fuhrpark oder investieren wir eher in einer Social Media Agentur? Welche Fortbildungen sind notwendig in den nächsten Jahren? Das sind ja alles Dinge, die Führungskräfte gerne machen. Aber wenn man agil arbeitet, dann werden diese Entscheidungen auch mit den Teams, mit den Einzelnen besprochen. Und da sind wir auch schon bei so einem Knackpunkt, dass Führungskräfte gerne sagen, ja, ich informiere meine Mitarbeitenden und ich nehme die immer mit, ich erkläre ihnen immer, was ich vorhab, aber die wollen trotzdem nicht mitmachen oder die verstehen es nicht. Und dann sage ich immer ja, weil du die Leute nicht mitnimmst, sondern informierst. Mhm. Mitnehmen heißt, ich habe selbst auch noch keine Entscheidung getroffen. Also meistens werden fertige Entscheidungen präsentiert und dann, wenn es oldschool ist, heißt friss oder stirb. Und wenn du ein bisschen netter bist, dann erklärst du es halt deutlicher. Aber du hast die Leute nicht mitgenommen in diesem Prozess. Du hast einen Prozess hinter dir, der Wochen, Monate, vielleicht Jahre gedauert hat. Und dann ist bei dir der Groschen gefallen. Und das mitnehmen heißt, wir stehen alle am Anfang und wir beschäftigen uns alle damit. Und dieses Vertrauen haben viele Führungskräfte gar nicht in ihre Mitarbeitenden. Und da geht schon los, weil das Mindset ist, ich muss alles machen, ich weiß alles. Und meine Mitarbeitenden haben da gar keine Lust oder die sind überfordert, die sind gar nicht in der Lage, solche Entscheidungen zu treffen. Und da geht schon los.
Das stimmt. Da sind ganz viele Mindsets dann dabei. Ich muss, als du das gerade erzählt hast mit diesem also zusammen Entscheidungen treffen. Mhm. Fällt mir gerade zum Beispiel zur IBM an, weil ich vor ein paar Tagen auch das Buch von denen in der Hand hatte. Ist jetzt fast 20 Jahre her, wo sie ihre Werte neu überarbeitet haben und tatsächlich einen riesen Teil ihrer Mannschaft, also der Mitarbeitenden, dazu geholt haben zu entscheiden, was sind denn jetzt wirklich die Werte, die in unserem Unternehmen wichtig oder für unser Unternehmen wichtig sind, in unserer Kultur und die wir halt auch nach außen leben als IBM. Das haben sie Value Jam genannt, ist super angekommen, hat die Mitarbeiter auch extrem gut mitgenommen und die haben das dann auch wirklich umgesetzt, also gelebt, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Ich habe genau das Gegenteil erlebt, als wir von D2 Mannesmann zu Vodafone geworden sind. Da wurden uns die 4 neuen Werte mit Tassen und anderem Merchandising auf den Tisch gelegt. Mhm. Morgens so ein Paketchen. Ja. Friss oder stirb war genau eben das. Ne? Entweder du verstehst es oder nicht. Wurde dann noch mit einer kleinen Roadshow unterstützt. Aber wir haben es nicht verstanden. Wir wurden nicht mitgenommen, gar nichts. Also es wurde uns einfach vorgelegt. Das ist sehr interessant.
Vor allem, wenn es um Werte geht, kommen manche Leute mit Sachen um die Ecke. Ich sage mal, das sind die 10 Gebote. Weißt du, so wie seid nett miteinander oder seid achtsam oder sowas. Das sind doch keine Werte eines Unternehmens. Mhm. Das ist die Basis von zwischenmenschlichen Beziehungen. Und Werte, also jeder glaubt, dass er so schnell mal 4, 5 Werte rausziehen kann und noch bescheuerter ist, wenn es dann 12 Werte sind.
Danke.
Und am Ende ist es einfach nur die Basis einer wertschätzenden zwischenmenschlichen Kommunikation. Und da geht schon los, dass die meisten sagen, wir brauchen Werte, aber dann einfach um Basic sprechen und dass Mitarbeitende da dann manchmal kopfschüttelnd dastehen und sagen, und dafür haben wir jetzt, keine Ahnung, 50.000 Euro Beraterhonorar ausgegeben und einen riesen Rollout, dass am Ende wir eben, wie du sagst, auf Tassen gedruckt haben, Achtsamkeit ist echt wichtig.
Andrea, ich bin dir so dankbar dafür. Das Erste, was ich in meinen Mentorings mit meinen Kunden mache, ist auch wirklich das Thema Werte besprechen, weil die Werte sind der rote Faden bei jeglicher Vermarktungsentscheidung. Ne? Du musst abstimmen oder vergleichen, passt das optisch, kommunikativ, von Verhalten her zu dem, wofür wir stehen, wie wir uns eben auf der geistigen Festplatte unseres Gegenübers verankern wollen. Mhm. Und wir haben da 5 Entscheidungskriterien und das allererste ist es eine Selbstverständlichkeit für den Kunden oder für deinen potenziellen Mitarbeitenden. Von daher danke, dass du es da an der Stelle nochmal betonst, weil das ist für viele überhaupt nicht bewusst. Ich sehe das auch immer bei den Werten, wo ich mir denke, so Sauberkeit für ein Hotel, ist das etwas, was der Kunde feiert oder wo er sagt, das sollte doch selbstverständlich sein. Ne? Also da danke, ihr lieben Zuhörer, schaut da bitte auch nochmal auf eure Werte. Sind es Selbstverständlichkeiten oder ist es etwas, mit dem ihr begeistert und dem ihr euch differenziert? Ne? Schon mal so Kleinigkeiten, mit denen man schon viel anfangen kann. Wie sieht's denn, also wir sind ja mitten in dem Thema Fachkräftemangel und ja am Anfang, es wird ja noch viel, viel schlimmer. Wir müssen ja als Unternehmen jetzt gucken, dass wir uns nach außen hin stabilisieren, nach innen hin sowieso und dafür auch Sorge tragen, dass ja potenzielle neue Mitarbeitende zu uns kommen und sehen und sagen, oh toll, die Kultur gefällt mir, die Menschen, die dort arbeiten, das Thema sowieso. Wie können wir das dann als Unternehmen hinbekommen, dass, wenn wir das intern aufstellen, so wie du es beschrieben hast, das auch nach außen hin kommunizieren?
Also wir müssen viel über Ethik sprechen. Und wir müssen auch Haltungen einnehmen und das haben Entscheidungsträger früher nicht gerne gemacht, weil sie dann Farbe bekennen müssen. Und ich zum Beispiel möchte schon wissen, ob das Unternehmen, mit dem ich arbeite, ob da rechtes Gedankengut da ist und welche Einstellung die zur Asylpolitik haben und welche Werte sie gegenüber ausländischen Mitarbeitenden haben. Und das sind einfach Dinge, dass viele sich nicht trauen, Farbe zu bekennen. Also es ist in Deutschland eh so, über Politik und Geld wird nicht gesprochen. Und das ist aber für Mitarbeitende wahnsinnig interessant, auch das Marketing zu überprüfen. Unterliege ich selbst, ohne dass ich es wollte, strukturellen Rassismus? Also zum Beispiel ist alles, was ich in der Außendarstellung habe, sind da nur weiße Personen mit blonden Haaren und blauen Augen drauf.
Verstehe.
Das sind Muster, in denen wir, ohne dass wir es merken und gar nicht, dass wir es wollen, einfach das in uns angelegt, dass wir eben immer Bilder reproduzieren, die uns selbst ansprechen und darstellen und uns dann wundern, dass Mitarbeitende, die eine dunklere Hautfarbe haben, also du, ich glaube, da brauche ich mich gar nicht bewerben, die sehen alle aus wie Nivea-Gesichter, da bin ich bestimmt die falsche Person. Und da müsste man an sich selbst arbeiten. Und das ist teilweise schwierig, weil wenn es um das eigene Verhältnis und die eigene Werte gehen, da sind wir oft faul und sagen, also dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Und wir müssen ja in die Tiefe gehen. Also wenn ich eine Haltung einnehmen möchte, die auch eine Bedeutung für meine Firma hat, dann muss ich mich ja wirklich informieren. Also da müsste ich jetzt mehr als irgendwie 10 Zeile auf LinkedIn lesen, sondern müsste vielleicht mal einen 7-seitigen Fachartikel, ein Fachbuch oder vielleicht einen ausführlichen Podcast hören, den ich mir gezielt raussuche, um ein bestimmtes Thema zu bearbeiten, um dann eine eigene Haltung zu entwickeln. Und diese ethische Arbeit in dieser, welche Haltung hat mein Unternehmen zur aktuellen politischen Lage, das ist etwas, was existenziell ist, damit Menschen überhaupt zu dir kommen, aber sehr viele Führungskräfte, die eben in komfortablen Situationen sind und sagen, boah, also immer irgendwann, aber die Zeit habe ich aktuell nicht, ich mache lieber IT.
Und in ein paar Jahren sitzen sie da und denken sich so, okay, warum gehen wir insolvent und die anderen ziehen an uns vorbei und dann ist es zu spät. Ne? Wie kriegst du es hin, dass Menschen, die eben noch so eine Haltung haben, ich sage jetzt mal im letzten Jahrhundert noch hängen geblieben sind, sorry dafür, aber ne, das zu verändern.
Da kannst du nur ganz, ganz klar sprechen, ganz, ganz klar und sagen, ihr müsst eure Haltung nach außen tragen und damit einfach leben, was das ist. Und so Greenwashing funktioniert halt auch nicht mehr. Also so einmal im Jahr die Regenbogenflagge dann zu posten auf Instagram und LinkedIn, aber es irgendwie zulassen, dass ein diskriminierender Humor in deiner Abteilung geduldet wird und man sich permanent vielleicht, ohne dass es jemand vielleicht böse meint, über sich leicht homophob präsentiert. Weißt du, das sind so, wir haben so viele ritualisierte Witze, über die wir gar nicht mehr nachdenken, gerade in der Arbeitswelt.
Das stimmt.
Das ist eine Katastrophe. Die Kommunikation, also je höher man in die Pyramiden geht, umso verklemmter wird die. Und man greift da oft nach so Oldschool-Witzen, die gar keiner mehr lustig findet, aber dennoch lachen alle mit, weil man denkt, oh komm, jetzt lachen wir wenigstens miteinander und es ist lustig. Und damit verwaschen sich auch schon Werte. Also klare Haltung zu zeigen, das heißt natürlich auch, dass ich mich unbeliebt machen muss. Vielleicht muss ich die ein oder andere Person rausschmeißen, obwohl die vielleicht ein Leistungsträger in meinem Unternehmen ist, weil ich mit deren Gedankengut einfach nicht konform gehe. Und das ist einfach etwas, wenn man eh das Gefühl hat, man ist schon overloaded, dann ist es das, was gerne mal hinten runterfällt. Aber wenn du diese Hausaufgaben nicht machst, dann hast du halt in 5, 6 Jahren gar keinen mehr. Weil ich glaube, in 5 Jahren haben wir über 15 Millionen Menschen, die verrentet werden. Ich meine, wir sind nur 85 Millionen.
Wahnsinn, ne? Ja.
Und es sind Riesenzahlen, die da auf uns zukommen. Und wenn du jetzt nicht deine Hausaufgaben machst, dann hast du in 3, 4 Jahren richtig, richtig Probleme.
Was würdest du denn als sinnvoll erachten, dass man eine externe Person, den Mentor hat, der dann, ich sag jetzt mal, in so einem Meeting sitzt und die Hand hebt und sagt, ich mache mich jetzt mal unbeliebt, weil ... Oder, gut, ist auch natürlich ein Kostenfaktor, aber eben auch ein planbarer, lieber einen dedizierten Mitarbeiter ab einer bestimmten Größe vielleicht, Fragezeichen, im Unternehmen zu haben, die nichts anderes zu tun hat, als eben solche Richtlinien zu beachten, wobei die Frage ist, was für eine mentale Stärke müsste so jemand dann auch haben? Wie sieht das aus?
Ja, also das müssen Personen sein, die wirklich gut ausgebildet sind. Und es sind keine Sachen, die man irgendwie in 2 Wochenendseminaren hinbekommt. Aber man muss halt wirklich über solche Dinge sprechen. Und man muss sich dafür Zeit nehmen. Und man muss Felder bereiten, damit Menschen sich auch äußern können und vielleicht auch Diskussionen untereinander starten können. Und dafür brauchst du ein gutes Mindset und du brauchst vor allem eine achtsame Umgebung. Also alle Menschen müssen sich sicher fühlen, wenn sie ihre eigene Meinung sagen. Und da geht's ja schon mal los. Also es gibt so viele Atmosphären von Mikroaggressionen. Es gibt so viele Atmosphären, wo Witze ritualisiert sind, die so bösartig sind, dass das Letzte, was du sagst, ist deine echte Meinung. Und diese Hausaufgaben, sich wirklich systematisch mit Ethik und Haltung zu beschäftigen, die musst du einplanen, wie man eine IT-Entwicklung einplant.
Also wenn ich mir das so anhöre und so zurückblicke und auch mir das angucke, was teilweise bei Kundenunternehmen los ist, sehe ich relativ schwarz für unsere Wirtschaft, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin ja sonst ein totaler Optimist oder zumindest ein optimistischer Realist.
Aber da passiert wirklich viel. Zum Beispiel in der Modeszene.
Okay.
Das ist schon länger ein Arbeitsfeld, was sehr Multikulti ist. Und ich kenne sehr viele große Konzerne, die sich wirklich Coaches reinholen und Workshops machen. Ich kenne das in der Gastronomie ganz stark, weil die Gastronomie wirklich abhängig ist von Mitarbeitenden, die aus dem Ausland kommen. Und da Workshops machen gegen diskriminierende Kommunikation, Achtsamkeit, das sind Wochenendseminare oder das sind Sachen für 3 Stunden oder 4 Stunden, wo man sich Profis reinholt. Und das habe ich erlebt, dass das von sehr großen Konzernen bis hin zu kleinen mittelständischen Unternehmen sehr viel gemacht wird. Oder zum Beispiel, sehr bekannt ist die Firma Nobelhart und Schmutzig. Das ist ein sehr berühmtes Sternerestaurant, was weltweit Furore macht, weil es das politische Restaurant der Welt ist. Die geben extrem viel Geld für sowas aus, was auch dazu führt, dass sie Wartelisten haben, damit die Leute bei denen arbeiten dürfen. Und es sind halt Signale, die man nach außen setzt. Und das eine bedingt immer das andere.
Das ist eben wichtig auch zu hören. Also gerade in der Kombination tu Gutes und rede darüber, ne, so dieser klassische Spruch, den man hat, aber auch hier also diese Dinge umzusetzen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass du mir dann auch die Hoffnung gibst, dass da Unternehmen nicht nur die Großkonzerne, sondern der Mittelstand auch was für tun. Das gibt Hoffnung. Ja, wie gesagt, man hat ja einiges erlebt, ne? Aber das ist ja auch so der Moment, Spreu vom Weizen trennen, ne? Also jetzt müssen halt Entscheidungen getroffen werden, wie du sagst. Und dann natürlich auch darüber zu sprechen, das nach außen zu kommunizieren, wegen mehreren Gründen. Zum einen, wie du sagtest, weil man dadurch natürlich auch die richtigen Mitarbeitenden anzieht, die man haben will, die dazu passen, diese Kultur auch unterstützen. Zum anderen eben auch, um natürlich damit auch eine Bewegung anzuschieben, umso mehr nach außen hin zeigen, es ist wichtig und wir stehen dahinter und wir müssen einen Kulturwandel durchführen, umso mehr haben wir die Chance, dass die anderen auch mitziehen. Also von daher sehe ich das jetzt als Doppelrolle mit der Außenkommunikation.
Vor allem die Menschen lassen sich nicht mehr verarschen. Also die merken das schon sehr schnell, ob das jemand wirklich so meint oder ob er nur so tut. Und das erklärt ja auch, warum es auch in Märkten, die gerade wahnsinnig schwierig sind, es Unternehmen gibt, die wenig Thematiken haben mit ich brauche neue Leute oder meine kündigen schnell, und andere, die haben das halt viel mehr. Und es gibt so viele Dinge, um die sich Firmen nicht kümmern wollen, weil es zu anstrengend ist, weil es vielleicht zu persönlich ist, weil man sich vielleicht ernsthaft selbst noch nie Gedanken dazu gemacht hat, wie wirkt eigentlich meine Kommunikation, ist die aggressiv, ist die diskriminierend, inwieweit agiere ich über strukturellen Rassismus, ohne dass ich es merke. Und aber Mitarbeitende merken das sofort. Und die sind so viel schlauer, als man immer denkt. Und wenn du diese Hausaufgaben nicht machst, bist du nicht zukunftsfähig. Fertig.
Ja, es ist ein perfektes Schlusswort, aber wir sind noch nicht am Ende. Ich habe noch so viele Fragen an dich.
Ja.
Vor allen Dingen, also eine Sache, die ich ja an der Stelle sagen muss, als wir uns damals kennengelernt haben, ist ja mehr als 5 Jahre her, bist die erste und bisher auch einzige Person gewesen, die ein RFID-Implantat hatte, wenn ich das erzählen darf.
Ja, genau.
Mit der du ja deine Tür, glaube ich, auch aufschließen konntest und zum Beispiel auch deine Kreditkarte quasi immer dabei hattest. Ich schaue mit Begeisterung, also dadurch, dass ich ja das Techie-Herz habe, ja auch so in die aktuelle Forschung. Die ersten Chips sind in meinem Gehirn implantiert, mit denen man tatsächlich per Gedankensteuerung ja auch Technik schon anvisieren kann. Wie siehst du da die Trends und die Entwicklung? Müssen wir sowas mitmachen? Hat das Einfluss auf uns?
Müssen ist immer so eine Sache. Es wird halt kommen. Es wird einfach kommen. Dann, und du kannst die Zukunft nicht aufhalten. Also du kannst dich rechtzeitig damit beschäftigen. Und schau mal, wie viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben vor 10 Jahren noch gesagt, Social Media ist überhaupt nicht relevant für mein Daily Business, weil ich ein Multikonzern bin.
Ja.
Oder? Und natürlich wird's kommen. Das Interessante ist, dass wir seit November 22 halt wirklich in einem komplett neuen Zeitalter sind durch ChatGPT. Das wird einfach die komplette Gesellschaft und die komplette Arbeitswelt einfach auf links drehen. Wir haben seit einem Jahr massive Arbeitslosigkeiten bei Grafikdesignern. Das gab es in den letzten 15 Jahren nicht, weil da einfach ein Markt implodiert. Wir haben eine riesengroße Arbeitslosigkeit auf einmal bei Sprecherinnen und Sprecher, dann in der Entertainment-Branche, weil Schauspieler heute, ein Hollywood-Schauspieler über KI in 26 Sprachen im Originalton sprechen kannst. Es wird einfach drüber gelegt. Und im Medizinbereich genauso. Und was uns als Gesellschaft einfach bewegen wird, ist, wo stehe ich als Mensch in einer Welt, die ganz stark von KI beeinflusst wird? Was heißt es, wieder Mensch zu sein? Und inwieweit bin ich konkurrenzfähig zur KI? Weil schlauer sind die auf jeden Fall, leistungsfähiger auch. Aber Menschen mögen Menschen. Und da sind wir auch wieder bei ethischen Fragen. Also wir müssen in Technik investieren. Wir kommen nicht drum rum, wenn du auch wettbewerbsfähig sein möchtest. Es bietet uns großartige und fantastische Möglichkeiten. Aber was wir langfristig wahrscheinlich nicht mehr machen müssen, ist hart arbeiten. Das werden andere für uns machen, andere Systeme. Und die Frage ist dann, was bleibt von mir übrig? Wenn ich mich selbst oder Menschen sich als Leistungsträger definieren oder als wer bin ich, wenn ich keine Leistung mehr bringen muss? Dann bleibe ja nur noch ich als Mensch übrig. Und die Fragen der Zukunft sind große ethische Fragen, die wir stellen müssen. Auch inwieweit wir noch gar nicht genau wissen, wie KI. Also es gibt gruselige Ergebnisse im Zusammenhang mit KI und es gibt wahnsinnig berauschende, optimistische Ergebnisse mit KI. Und das Ganze zu steuern und was es für uns bedeutet, hat momentan eine Dimension, die wir noch gar nicht klar sehen. Und das ist, glaube ich, das richtig Spannende.
Was würdest du, also gerade wenn wir jetzt uns die kleineren bis mittelständischen Unternehmen angucken, in Bezug auf KI empfehlen?
Dabei bleiben, sich interessieren, schauen, wo sie mir Arbeit abnehmen können. Also ich, Großteil meiner Kunden sind ja Mittelständler, die arbeiten alle schon mit KI. Das heißt, natürlich werden Kundenreklamationen nicht mehr selbst bearbeitet, sondern erst durch ChatGPT gelassen, dann wird nur noch kontrolliert und dann gehen die Sachen raus. Dann die ganzen Bewerbungsprozesse können vorsortiert werden, relativ groß. Die ganzen Dinge wie Check-in, Check-on, Onboarding, alles in der Hotellerie, also da drückt die Entwicklung so rein, dann damit muss man sich wirklich beschäftigen und das ist schon alles da. Also du darfst da den Kopf nicht in den Sand stecken und das ist auch die Lösung gerade für den Arbeitskräftemangel. Ich meine, die Thematik ist ja nicht, dass es so wenig Menschen auf der Erde gibt, sondern dass das Fachwissen, was wir brauchen, ungeschickt verteilt ist, nennen wir es mal so. Und die Übergangslösung kann eigentlich nur KI sein. Und sich da zu sperren und zu sagen, ich bin jetzt echt zu alt für oder das geht mir zu schnell, das ist rasend dumm. Das ist wirklich rasend dumm.
Das stimmt. Aber das ist sehr interessant. Auf der einen Seite schreien sie, oh Gott, unsere Arbeitsplätze werden vernichtet durch die Technik. Und auf der anderen Seite sagen sie, wir haben zu wenig Leute.
Aber es war schon immer so.
Ja, aber warum ist das so? Warum verstehen sie nicht, dass die beiden zusammen eine Riesenchance ergeben?
Das sind Ängste einfach. Und hat viel auch damit zu tun, dass die meisten Führungskräfte, ich spreche mal von Deutschland, in Deutschland einfach über 40 sind. Die meisten, die in Spitzenpositionen sind, die Entscheidungsträger sind, sind 60 und älter. Und wenn du da aus einem wahnsinnig bequemen Mindset kommst, so sagst, ich bin der Herr, ich bin der König, also oder die Königin, ich weiß immer, was passiert, das funktioniert halt nicht mehr. Also junge Menschen wissen viel mehr. Wenn man da wirklich seinen Kopf versperrt, das ist der erste Schritt zum Untergang. Und unser Problem, das ist ja eher ein europäisches Problem. Also die Probleme gibt's ja jetzt in Asien nicht oder in Afrika. Da ist der Bevölkerungsdurchschnitt in Vietnam zum Beispiel, 80% der vietnamesischen Bevölkerung ist unter 30. Die haben ein komplett anderes Mindset. In Asien hat man überhaupt kein Problem, sich permanent zu verändern und Dinge, die wir gestern beschlossen haben, morgen in die Tonne zu kloppen. Da war es schon immer so, dass erfolgreiche Unternehmer oder Unternehmerinnen in völlig unterschiedlichen Business arbeiten können, hintereinander, ohne dass jemand in Frage stellt, bist du vielleicht wankelmütig? Und es hat viel mit unserem trägen, verwöhnten Mindset zu tun, was einige Führungskräfte einfach haben. Also nicht alle, es gibt natürlich auch ganz viele, die wirklich spitze sind und wirklich nah am Wind segeln und sich permanent bemühen, aber auch einen großen Teil, der einfach träge ist, wirklich träge.
Sorry, bei mir rattert es gerade so im Kopf. Ja. Ich finde das, ja, weil gut. Das ist natürlich immer ein wahnsinniger Deep Dive, den wir hier tun, eben nicht nur über Kommunikation oder Wirkung zu sprechen, sondern auch so dieses, die Basis dahinter, ne? Also was müssen wir verändern? Das ist ja nicht nur eine Entscheidung, das ist ja ein komplettes Leben, was wir hier einmal auf links drehen müssen.
Du sagst es, das mussten Führungskräfte noch nicht. Die mussten noch nie ihr eigenes Leben und ihre eigene Haltung hinterfragen. Die konnten immer alles outsourcen oder jemanden dafür bezahlen. Und das funktioniert halt nicht mehr.
Werden wir demnächst nur noch junge Führungskräfte haben, die das verstanden haben und umsetzen können?
Du, das wäre schade, weil ältere Führungskräfte und Alte haben ja etwas, was junge Menschen nicht haben, Weisheit und Lebenserfahrung. Ja. Und das ist ja etwas, was auch Unternehmen brauchen.
Ja, definitiv.
Also du brauchst Dynamik, du brauchst die Verspieltheit. Also ich nenne es eher Verspieltheit, etwas auszuprobieren. Verspieltheit ist ja etwas, was im Arbeitskontext in Deutschland gar nicht gefragt ist. Das klingt ja gleich unseriös. Und diese Verspieltheit von jungen Menschen, aber die Weisheit und Lebenserfahrung und Ruhe von Älteren. Und das brauchen wir einfach.
Also wäre es im Grunde genommen sogar eine gute Idee, wie man ja auch schon vor vielen Jahren gesagt hat, jung und erfahren, das heißt extra mal erfahren, nicht alt, zu mischen an Entscheidungsspitzen, damit eben diese beiden Welten miteinander kombiniert, damit
diese beiden Eigenschaften, von denen du ja gerade gesprochen hast, kombiniert, ja im Grunde genommen dann den Heiligen Gral ergeben. Ich überspitze das
jetzt. Ja, das wäre großartig. Und dafür muss man halt mutig sein und man muss halt verstehen, dass man selbst vielleicht trotz jahrelanger Erfahrung große Wissensstücken hat, die man auch über Coachings nicht auffüllen kann. Und die Bereitschaft zu haben, einfach zuzuhören und zu verstehen, dass da halt etwas ist, was man vielleicht selbst nicht versteht, aber vielleicht auch gar nicht verstehen muss. Hauptsache, man erkennt es und moderiert es und dirigiert es.
Ja, schöne Erkenntnisse. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid genauso zum Nachdenken gekommen wie ich. Und ich habe mich ja schon auf das Thema heute vorbereitet. Das war ja für euch jetzt mal so ein Sprung ins kalte Wasser, höchstwahrscheinlich für die meisten. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was eure Gedanken dazu sind. Ich mache das ganz selten, aber in diesem Fall möchte ich das wirklich aktiv mal machen. Die Folge wird ja auf verschiedensten Kanälen ausgestrahlt. Und wenn ihr das gerade hört, dann gebt mir doch mal uns gerne ein Feedback der Andrea und mir, was das bei euch im Kopf ausgelöst hat. Also welche Gedanken kommen hoch oder sagst endlich mal jemand, der es ausspricht. Ja, ich bin da schon sehr weit in der Entwicklung. Alles ist vollkommen toll. Ich möchte einfach mal eine Diskussion zu antriggern, sag ich jetzt mal so, weil ich das wahnsinnig spannend finde, wie es so in meinem Dunstkreis, sag ich jetzt mal so, von meinen Hörern aussieht. Genau, teilt eure Gedanken mit uns, damit wir da auch so mal ein bisschen in Einblicken in eure, in euren Status quo bekommen, wo ihr gerade seid, wo ihr euch gerade aufhaltet, ob ihr das so schon wahrnehmt oder was euch da berührt. In dem Moment würde ich mich wahnsinnig drüber freuen und es ist mit Sicherheit für die Andrea auch sehr interessant, da mal zu sehen, was dadurch passiert. Andrea, ich frage mal ganz gerne so zum Schluss, hast du so 3 bis 5 Top-Tipps, also so Dinge, die man jetzt sofort angehen kann oder sollte oder auf die man sich vorbereiten sollte, so das Wichtigste jetzt so zusammengefasst?
Es sind 3 Dinge, die ich mir selbst auch immer wieder vornehme. Das eine ist dieses Learn to Unlearn, was ich sehr ernst nehme, dass ich permanent überprüfe, ob ich wirklich noch die richtigen Informationen habe. Und nur weil etwas gestern funktioniert hat, muss es morgen nicht die richtige Entscheidung sein. Also ich hinterfrage mich permanent und wiege mich nie in Sicherheit. Das andere ist, dass ich eine hohe Bereitschaft habe, permanent zu lernen, also und es auch aktiv angehe. Ich glaube, dass man, wenn sich so viel verändert, man früh anfangen muss, neugierig zu sein und sich permanent weiterzubilden, auch in Bereiche, von denen man denkt, das hat vielleicht nicht sofort etwas mit meinem Daily Business zu tun, aber die bringen mich als Mensch vielleicht weiter. Das ist wahnsinnig wichtig und einfach mutig genug sein, Dinge auszuprobieren. Und selbst wenn man Entscheidungen getroffen hat und mit großem Tamtam angekündigt hat, wenn man die Erkenntnis hat, es war die falsche Entscheidung oder es funktioniert nicht richtig oder ist nicht der richtige Weg, einfach zu sagen, wir müssen es nochmal nachjustieren. Wir müssen es einfach noch, es scheint nicht richtig zu klappen und dass man sich dann mutig hinstellt und sagt, jetzt machen wir es nochmal neu. Und viele glauben halt, dass wenn sie etwas ankündigen, dass es sofort der perfekte Wurf sein muss. Aber das ist es nicht. Die wenigsten Dinge in der Welt sind auf Anhieb gleich perfekt. Aber Führungskräfte haben oft den Anspruch, dass sie irgendwie perfekt sein müssen, weil es könnte ja sonst könnte ihre Qualität in Frage gestellt werden. Und das wäre natürlich wahnsinnig dumm. Und mit solchen Dingen sollte man sich beschäftigen.
Danke dafür. Meine Lieben, das war heute wieder eine sehr spannende Folge. Andrea, vielen herzlichen Dank für deine Gedanken und dass du sie mit uns geteilt hast. Und ich finde es auch ganz interessant, dass du eben das Thema Wirkung nochmal in den ganz anderen Kontext gerückt hast. Das Wirkung eben nicht, und ich bin gerade in der letzten Zeit aufgrund auch meines Buches oder vor allen Dingen auch meines Buchtitels, der Branding Guide, mit dabei Aufklärungsarbeit zu leisten, was Branding eigentlich bedeutet. Also das ist eben nicht das Logo-Design ist oder die Website, also die reinen visuellen Momente sind, sondern der Prozess von der Wer bin ich, der Identität im Selbstbild zum Fremdbild auf der geistigen Festplatte meines Gegenübers, ob das jetzt Mitarbeiter, Kunden oder Investoren sind, quasi diesen Prozess zu begleiten. Und da spielt Wirkung eben eine elementare Rolle. Und zwar nicht einfach irgendwas Aufgesetztes, wie du es sagst, sondern das wird von den Leuten ja sehr schnell erkannt und offengelegt und auch bloßgestellt. Ne? So ist unsere Gesellschaft ja mittlerweile, spätestens seit Social Media und den Möglichkeiten, die dahinter stehen, sondern dass ihr eben nicht nur auf die Wirkung bedacht seid, sondern wir müssen ein gutes Bild nach außen hinrichten, sondern sich auch wirklich mal an der eigenen Nase zu packen und zu sagen, was oder wer sind wir denn? Wer wollen wir denn sein? Mhm. Und vor allen Dingen, wen wollen wir in Zukunft bei uns haben? Mitarbeitende, Kunden, ja. Partner. Ne? Also du hast viele gerade Strömungen rechts angesprochen und Ähnliches. Möchte ich mich weiter mit solchen Menschen umgeben? Ja oder nein? Das ist eine ganz klare Entscheidung. Und beides ist für diejenigen dann auch in Ordnung. Das möchten wir an der Stelle jetzt gar nicht mal diskutieren. Ja. Die Frage ist einfach nur, seid ihr euch dessen bewusst? Und Ich glaube, diese Folge war jetzt wirklich so ein Bewusstseinsthema. Einfach mal nicht immer nur das Gleiche machen, weil wir es kennen und weil haben wir schon immer so gemacht. Und es sind ja die sicheren Pfade. Es gibt keine sicheren Pfade mehr. Ja, genau. Unsicherheit prägt unsere Zukunft. Und das Einzige, was wir tun können, ist flexibel zu bleiben, wie ich gerade von dir auch nochmal gelernt, bestätigt bekommen habe und sich zu hinterfragen und vor allen Dingen auch überhaupt nicht böse drum zu sein oder Angst davor zu haben, zu sagen, es hat nicht funktioniert. Mhm. Ist das okay?
Ich habe in meinem Buch geschrieben, dass das Aushalten von Improvisation eins der wichtigsten Fähigkeiten der Zukunft sein wird. Weil wir werden in vielen improvisierten Momenten sein. Es wird nicht immer alles perfekt sein. Mhm. Und das auszuhalten ist so wahnsinnig wichtig.
Stimmt, ja. Ich habe jetzt gerade bei Improvisation an Theater gedacht, an Schauspielern. Das sind aber auch extrem unangenehme Momente für einen als Mensch. Man wird in eine Situation hineingeschmissen und man muss sich plötzlich auf etwas einstellen, was man nicht kennt. Also von daher ist es exakt auch das Gleiche in dem Moment. Mhm. Und damit halt arbeiten können, also quasi mit dem Material, was man in diesem Moment hat. Und von daher ist es wirklich ein schönes Bild. Arbeitet mit dem, was ihr habt, immer mit der offenen Haltung dazu, dass die Zukunft eben euch neue Möglichkeiten, Wege, Perspektiven, Handlungsmöglichkeiten in die Hand legt und sperrt euch davor nicht, sondern lasst die Tür auf und guckt, was reingeweht wird. Das mal so als Bild mitzugeben.
Genau, so ist es. Ja, ja. Das ist ein wunderschönes Bild dafür.
Danke dafür. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei geblieben seid und ich freue mich sehr auf die Feedbacks und auf die Diskussion, die wir dazu hoffentlich führen werden auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram, überall, wo die Folge auch angeteasert wird von mir, natürlich auch sonst gerne. Einfach in die Shownotes klicken, meine Kontaktdaten rein. Ihr könnt uns natürlich auch gerne eine E-Mail schicken. Überhaupt kein Problem. In dem Sinne, ja, gutes Nachdenken.
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch, Carmen.
Ich danke dir auch, Andrea. Es war großartig und ich freue mich auf ein wieder Face-to-Face Wiedersehen, kennenlernen. Das ist dann nicht mehr. Und auf bald.
Ja, bis spätestens in 5 Jahren.
Ja. Genau. Ja. Und eine Halbwertszeit her, müsste es dann kürzer sein. Genau. Danke. Tschüss. Ihr Lieben, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir diesmal keinen Gast haben, sondern wieder eine Solo-Folge, wo ich euch vorbereiten möchte auf alles das, was in der Zukunft auf euch wartet, was euer Branding anbetrifft. Also die Begleitung in dem Prozess, den wir gerade beschrieben haben. Und ich freue mich sehr darauf, wenn ihr nächste Woche wieder dazukommt. Und zwischendurch könnt ihr euch gerne mit uns austauschen. Und wenn du natürlich keine Neuigkeiten verpassen willst, dann in den Shownotes findest du den Newsletter, der uns hier miteinander verbinden kann. Bis dann, eure Carmen. Ciao.